Ihr Lieben, ich habe euch heute was mitgebracht, und zwar ein Manuskript aus dem Jahre 1987. Grundschule Grüner Weg, städtische Gemeinschaftsschule aus Castrop-Rauxel, wunderschöner Ort. Zeugnis für Oliver Pflanz, geboren am 20. Oktober 1977, Klasse 3, erstes Halbjahr. Das ist mein Schulzeugnis aus der dritten Klasse, erstes Halbjahr, wie gesagt. Und ich habe gedacht, ich bringe euch das mal mit. Ich habe die letztens irgendwie zufällig in der Hand gehabt, die Zeugnisse, und habe gedacht, so eine erste Klasse, da ist ja nur Text. Vierte Klasse ist ja nur noch Noten. Aber dazwischen, da hat man so ein bisschen Text, Erklärung und Noten zusammen. Also, hochspannend. Ihr seid wahrscheinlich schon, ihr wollt was hören, ne? Okay. Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten. Seid dann neugierig, ne? Okay. Oliver hatte zu einigen Mitschülern einen recht guten Kontakt. Leute, ihr lacht über mein Leben, das ist euch schon klar, ne? Also, Oliver hatte zu einigen Mitschülern einen recht guten Kontakt und zeigte sich auch Lehrern gegenüber aufgeschlossen. Am Unterricht beteiligte sich Oliver sehr wechselhaft. Er ließ sich leicht ablenken. Bei der Erledigung schriftlicher Arbeiten zeigte er sich häufig unkonzentriert und konnte daher häufig seine schriftlichen Arbeiten nicht in einer angemessenen Zeit zu Ende führen. Er muss sich auch um mehr Sorgfalt bemühen. Und dann habe ich noch einen Satz gefunden in einem anderen Zeugnis, ein halbes Jahr vorher. Da wurde geschrieben, Oliver arbeitet weitgehend selbstständig, müsste sich aber noch bemühen, sein Arbeitstempo wesentlich zu steigern. Also, und dann kommen hier Noten, so Religionslehre gut. Okay, kann ich mit leben. Sprache, mündlicher Gebrauch, befriedigend, Lesen ausreichend, schriftlicher Sprachgebrauch, siehe Bemerkung. Rechtschreibung befriedigend. Ich kann euch sagen, in den Folgejahren wird das dramatisch abrutschen. Am Ende, auf meinem Abschlusszeugnis, vierte Klasse, steht dann Rallye 2, Sport 2, so wie sich das jeder Vater wünscht. Und alles andere ist so im Dreier-, Vierer-, eher Vierer-Bereich abgesunken. Ja, spannend, so ein Zwischenzeugnis. Ja. Das Spannende ist ja, Zeugnisse wollen ja eigentlich so eine Bestandsaufnahme sein und einem so einen Zwischenstand geben, so eine Zwischenbeurteilung und dir sagen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und woran kannst du arbeiten, um dein Potenzial noch zu entfalten? Das hört sich jetzt, manchmal hat man mehr Arbeit. Warum lese ich euch das vor? Um Zeugnis soll es auch heute gehen. Nicht um mein Zeugnis, das ist, wie gesagt, ich pack's mal weg. So, das ist jetzt nicht so ermutigend. Ein ganz anderes Zeugnis wollen wir uns heute angucken, ein Predigtext. Ist auch so eine Bestandsaufnahme, ein Zeugnis, wenn man so will, deutlich ermutigender. Der Predigtext ist heute eines der Sieben-Sendschreiben. Die Sieben-Sendschreiben sind kurze Briefe in der Offenbarung, Offenbarung 2 und 3, da sind die gesammelt. Die Offenbarung beginnt damit, dass Jesus dem Johannes begegnet in einer Vision und dem Johannes Texte diktiert. Kleine Zeugnisse, wenn man so will, Zwischenzeugnisse, kleine Briefe, Sendschreiben, das Wort wird heute wahrscheinlich kaum einer noch benutzen, wir reden über Briefe. An Gemeinden in der Provinz Asien in der heutigen Türkei, Kleinasien. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns heute einen Brief angucken, wie ist das mit dem Briefgeheimnis, dürfen wir da eigentlich heute öffentlich drüber reden? Vielleicht an der Stelle euer Gewissen entlastet. Jedes dieser Sendschreiben endet mit dem gleichen Satz. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, und das ist so ein Wortspiel, wer Ohren hat, der höre, das ist selbsterklärend eigentlich. Das ist, da muss man ein bisschen das Hebräische verstehen. Das Wort für hören, also akustische Wahrnehmung, und gehorchen, also umsetzen, ist das Gleiche. Es meint beides. Also wer Ohren hat, der soll das hören und sein Leben daran ausrichten, was in diesen Texten steht. Das ist übrigens auch der Gedanke, könnt ihr nachlesen, Offenbarung 1 bis 3, der Gedanke, mit dem die Offenbarung als Ganzes arbeitet. Es ist keine Wahrheitsvorhersage für das, was mal kommt. Es werden schon Dinge gesagt, die kommen werden, allerdings sehr bildhaft. Wir müssen die differenzieren, das kann man nicht eins zu eins nehmen, da muss man differenzieren. Aber das andere ist, der eigentliche Punkt ist, wir sollen unser Leben daran ausrichten, was wir da hören. Und wenn du Ohren hast, kannst du kurz Faktencheck machen, einmal links und rechts an den Kopf fassen. Wenn du Ohren hast, dann bist auch du aufgefordert, heute zu hören. Und dann wollen wir mal gucken, welche Botschaft Jesus uns ins Zeugnis heute schreibt, an der wir uns ausrichten sollen. Heute, wie gesagt, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, das ist Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Ansonsten, wenn ihr Ohren habt, richtet sie nach vorne. Ich lese es gleich vor. Es ist ein tolles Zwischenzeugnis, so viel kann ich sagen, deutlich besser als meine Zeugnisse in der Schule, vor allem in der Grundschule. Es gibt keinen Mangel, keine Klage, es gibt eigentlich nur so ein lobendes Weiter-so. So, das ist das, was wir da lesen. So, du bist auf einem richtig guten Weg. Weiter so. So. Und warum? Das hören wir jetzt. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich für Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bis hierher. Ihr Lieben, man könnte die Botschaft dieses Zeugnisses im ersten Hören zusammenfassen unter weiter so. Ich bin stolz auf dich. Du machst das richtig, richtig gut. Weiter so. So. Das ist ein Lob der Treue zu Jesus und unseres Gehorsams, unserer Ausrichtung auf ihn. So könnte man es zusammenfassen. Aber ich glaube, das ist zu kurz. Wir wären dann in schmalen 10 Minuten durch. Und wir wären nur an der Oberfläche geblieben. Eigentlich geht es noch viel, viel tiefer. Und was viel tiefer ist, da möchte ich mit euch hingucken. Da müssen wir mal ein bisschen Hintergrundwissen haben. An wen ist das geschrieben? Ein Brief ist ja immer an eine bestimmte Person oder eine Personengruppe, in diesem Fall die Gemeinde in Philadelphia, geschrieben. Wer ist Philadelphia? Philadelphia ist eine antike Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei, genauer gesagt in Lydien. Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde sie gegründet von Attalos, dem 2. Philadelphus, König von Pergamon. Eieiei, das ist ein Name. Attalos der Zweite, so hieß er eigentlich, hat einen Beinamen gekriegt, Philadelphos. Warum Philadelphos? Die Philia ist die Bruderliebe. Philadelphos übersetzt heißt bruderliebend. Ja? Den hat der gekriegt, weil Attalos eine ganz enge Beziehung zu seinem Bruder hatte. Die beiden waren offensichtlich so eng miteinander, dass man ihm den Beinamen Bruderliebend gegeben hat. Und danach hat man diese Stadt benannt. Finde ich nochmal einen echt tollen, tollen Hinweis für uns heute, ist die erste Botschaft, wie wichtig das ist, seine Geschwister zu lieben. So, das ist wichtig, guckt euch mal kurz um. Keine rhetorische Aufforderung, macht mal, guckt mal. Umgucken bedeutet den Kopf so nach links und rechts, dafür habt ihr einen flexiblen Hals, zu gucken. Das sind eure Geschwister. Einige von denen zumindest. Einander zu lieben, ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe der Gemeinde. So. Warum wurde Philadelphia gegründet? Philadelphia wurde mit einem ganz besonderen Zweck gegründet. Und zwar, um die als missionarischer Außenposten wurde das gegründet. Und jetzt nicht verstanden als christlich, mit einer christlichen Intention, sondern es wurde gegründet, um die Kultur Griechenlands in die Welt zu bringen. Also man würde heute sagen, wahrscheinlich kulturmissionarisch. Es ging darum, also Philadelphia wurde gegründet in einer Region, wo danach so, in einem Kommentar gelesen, darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so sagen, da begann die Wildnis Phrygiens und die barbarischen Stämme. So, die unzivilisierten Völker, die waren da, zumindest aus der Perspektive Griechenlands. Und man hat quasi so nah wie möglich an die Grenze, hat man Philadelphia gegründet, um von da aus die Kultur, die Sprache, die Zivilisation von Griechenland hineinzubringen in die unzivilisierte Welt. So war der Gedanke damals. So, also kulturmissionarisch. Es war eine wohlhabende Stadt, Philadelphia, kontrolliert. Sie kontrollierte schließlich eine der größten Verbindungsstraßen der Welt, eine Fernstraße, die von Europa in den Osten, in den Orient führte. Philadelphia war quasi das Tor zwischen den Kontinenten Asien und Europa. Und das Spannende an der Stelle ist, dass Philadelphia da an der Stelle lag, obwohl diese Region regelmäßig von Erdbeben heimgesucht wurden. An der Stelle, wenn das ein Tor zwischen Kontinenten sind, da sind auch einfach tektonische Bewegungen. Das heißt, diese Gegend hatte relativ häufig Erdbeben. Man musste die Stadt regelmäßig evakuieren. Trotzdem hat man sie nicht aufgegeben. Warum? Wegen des strategisch wichtigen Ortes, den diese Stadt hatte. Da merkt ihr die Bedeutung. Es war offensichtlich eine ganz schöne Stadt, man hat sie auch das kleine Athen genannt. Warum ist das so wichtig? All das hat ganz viel mit dem Inhalt des Briefes zu tun. Und da wollen wir jetzt mal miteinander hingucken. Jesus diktiert dem Johannes, schreibe dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Also wer der Engel ist, da streiten sich die Geistlichen, die Gelehrten. Einmal gibt es die Möglichkeit, das zu verstehen als tatsächlich so ein Engelwesen, eine Instanz in der geistlichen Welt, ja, an die dieser Brief geschickt wurde. Da stellt sich dann aber die Frage, warum sagt Jesus ihm nicht direkt und warum den Umweg über einen Brief in der geistlichen Welt sind die Wege zwischen Jesus und seinen Engeln relativ kurz. Die andere Erklärung ist, dass mit Engel hier gemeint ist tatsächlich etwas wie ein Gemeindevorsteher, dass das ein Amt war, das damals bekleidet wurde. Wie wir es auch drehen und wenden, letzten Endes sollte diese Gemeinde, diese Nachricht und die Botschaft die Gemeinde erreichen. Also schreibe diesem Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen, der lässt der Gemeinde sagen. Hier kommt eine Selbstvorstellung. Jesus erinnert nochmal daran, von wem dieser Brief kommt. Und was er sagt, sind drei wichtige Erinnerungen. Als erste sagt er, ich bin heilig. Das sollten wir nicht so einfach runterrutschen lassen. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du einem Gedanken immer wieder begegnen. Nur Gott ist heilig. Heiligkeit ist das Attribut, das zu Gott gehört. So wie Wasser nass ist, haben wir heute gemerkt, als wir durch den Regen hergekommen sind. Ne? So wie Wasser nass ist, ist Gott heilig. Das ist sein Attribut. So. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der heilig ist, dann sagt er, ich bin der göttlich ist. Du begegnest hier Gottes Wort, wenn du mir begegnest. Und dessen Wort wahr ist, das Wort hier für wahr ist, wahrhaftig, zuverlässig, echt, darauf kannst du dich verlassen. Und der den Schlüssel Davids hat. Und dann kommt so ein Zitat aus Jesaja 22, wo es darum geht, der Schlüssel Davids, wenn er zuschließt, ist zugeschlossen, wenn er aufschließt, ist aufgeschlossen, kann auch niemand ändern. Da geht es um Zugehörigkeitsautorität. So wie König David damals sagen konnte, wer zum Volk Israel gehört, wie er so den Zulass zum Volk, zur Nation hatte, hat Jesus beansprucht. Jesus, die Autorität, dass er sagt, an mir entscheidet sich, ich entscheide, wer gehört zu Gottes Familie und wer nicht. So, das ist der Punkt, also die höchste Autorität. Und der, der diese Autorität hat, der sagt etwas, der sagt der Gemeinde etwas. Und er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und jetzt Vorsicht, Köpfe nicht runter, wir haben es in der Begrüßung gehört, lass den Kopf nicht runtersacken, Köpfe erhoben lassen. Wenn wir sowas hören wie, ich weiß, was du getan hast, dann sind wir ganz schnell so bei den Gedanken, so Big Brother is watching you. Ne? Da sucht wieder einer nur was, um dir einzupinnen. Das ist nicht Gottes Charakter, das ist nicht Gottes Absicht, darum geht es nicht an dieser Stelle. Sondern der Punkt ist hier, dass Jesus sagt, ich kenne dich ganz genau. Und zwar voller Wertschätzung, stell dir das vor, unter Millionen von Millionen von Millionen von Menschen hat dieser Gott, Jesus, offensichtlich deinem Leben so eine Bedeutung zugemessen, dass er sich anguckt und sagt, ich kenne dich, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist, ich interessiere mich für dich. So dürft ihr das hören, Gott interessiert sich für dich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Gott voller Liebe, das werden wir gleich noch hören, voller Liebe und voller Sehnsucht und voller Interesse auf dich guckt. So, das die Botschaft hier. Und dann sagt er, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und was sieht er? Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. An dieser Stelle sagt Jesus nicht, du kannst nichts. Ja, das ist nicht der Punkt. Du hast Kraft, aber es ist wenig Kraft. Okay. Und trotzdem, dennoch, hast du was draus gemacht. Du hast dich, obwohl du wenig Kraft hast, und wer von uns fühlt sich nicht manchmal zu schwach, um den nächsten Schritt zu gehen, auch im Glauben. So. Obwohl du wenig Kraft hast, hast du dich nach meinem Wort gerichtet, hast dich ausgerichtet und hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Was Jesus hier sagt ist, es kommt nicht auf deine Stärke an, es kommt nicht auf deine Kraft an, es geht um deine Treue. Das ist der Punkt. Deine Treue ist das Entscheidende. Und das weiß jeder von uns, der in einer Beziehung ist. Nicht die großen Geschenke sind das, die einer Beziehung, die einer Ehe Stabilität geben, sondern am Ende die Treue im Kleinen. So. Was sind die großen Dinge, wo du manchmal sagst, oh Mann, ey, da würde ich gerne Meter machen. Die Treue im Kleinen, mit der kleinen Kraft, einen Schritt vor den anderen. Und Jesus sieht es und er schätzt es wert, auch in deinem Leben. So. Und dann kommt ein spannender Satz. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet und die niemand zuschließen kann. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Ich glaube, das ist das Zentrum dieses Textes, würde ich sagen. Es gibt auch da mehrere Möglichkeiten, das zu verstehen. Eine Möglichkeit ist zu sagen, Jesus hat eine Tür vor uns geöffnet, damit wir Zugang zur Ewigkeit haben. Halleluja. So. Und das hat er getan. Amen. So, Halleluja dazu. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist. Hier geht es um etwas anderes, eine andere Tür. Also klar, es gibt diese Sätze, wo Jesus sagt, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich durchgeht, wird gerettet werden. Aber dieses Thema der Zugehörigkeit, das hatten wir direkt am Anfang. Jesus hat den Schlüssel an die Tür aufgemacht. So. Worum geht es hier? Welche Tür? Von welcher Tür reden wir? Wichtig ist an der Stelle, dass es hier heißt, ich habe eine Tür vor dir geöffnet, nicht für dich. Das ist ein Unterschied. Für dich wäre für dich, damit du reingehst in die Ewigkeit. Da wird das durchgehen so. Aber ich habe eine Tür vor dir geöffnet. Da ist ein Auftrag mit verbunden. Worum geht es da? Ich glaube mit vielen Auslegern, dass es hier um eine evangelistische Möglichkeit geht. Es geht um eine missionarische Tür, die geöffnet wird. Eine Tür für Gottes Königreich, für Gottes Botschaft. Das ist der Grund. Wenn du das liest, 1. Korinther 16, Vers 9, 2. Korinther 2, Vers 12, Kolosser 4, Vers 3, da begegnen wir immer wieder dieser Formulierung, auch bei Paulus, der sagt, hey, Gott hat eine Tür vor mir geöffnet für das Evangelium. Wie großartig. Und jetzt dürfen Sie das Evangelium hören. Oder betet für mich, dass Gott mir eine Tür für das Evangelium öffnet. Ja, das ist eine Formulierung, die wir relativ häufig in so evangelistisch-missionarischen Kontext haben. Da gehört diese Formulierung eigentlich hin. Und wenn wir jetzt genau hier hingucken, wie ist der Kontext, dann merkt ihr sofort, darum geht es. Ich lese es euch nochmal vor. Du hast wenig Kraft, aber du hast dich nach meinen Worten gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum, merkt ihr das, darum schließt an das Bekennen an, darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Merkt ihr den Kontext? Darum geht es. Jesus hat eine Tür vor uns geöffnet, in unserem Umfeld, damit durch uns seine Liebe spürbar wird in dieser Welt. Das ist der Punkt. So, darum geht es in diesem Brief. Und es macht total Sinn bei Philadelphia, dieser Stadt, die ein kulturmissionarischer Außenposten Griechenlands war. Aber Jesus hat sie zu einem kulturmissionarischen Außenposten seines Reiches gemacht. Die Kultur des Königreichs Gottes sollte durch die Gemeinde in diese Welt kommen. Das ist der Punkt. Und Menschen, ich finde die Formulierung schon Wahnsinn, Menschen, die eigentlich als Feinde begegnen, die werden an dir und durch dich Gottes Liebe erleben. Und sie werden nicht nur zu Freunden werden, sondern zu Brüdern. Philadelphia, so, Geschwister. Das ist der Punkt. Durch unsere kleine Treue möchte Jesus seine Liebe in der Welt spürbar machen. So wie er das verheißen hat für seine Jünger. Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander soll man erkennen, dass ihr zu mir gehört. An unserer Liebe zueinander und zu Jesus soll man seine Liebe zu uns erleben. Was für eine Verheißung. So, und da wollen wir keine Angst haben. Das ist der nächste Punkt. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Das heißt, selbst in einer Zeit, wo du vielleicht Sorge hast, dass du selber vom Glauben abfallen könntest, wenn du das hineinsprichst. Wer weiß, was die Leute antworten? Wer weiß, welchen Fragestellungen du begegnest? Darfst du das hören, was Jesus schon in Lukas 22 zu Petrus gesagt hat? Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich verbürge mich für deine Treue, für deinen Glauben. Ich trage dich, wo nichts mehr trägt. Das gilt auch für dich. Und dann dieser Zuspruch, ich komme bald. Advent, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Ich komme bald. Richte dich daran aus. Erheb den Blick. Darauf schau. Das ist gewiss, ich komme. Darauf darfst du vertrauen, denn ich bin der, der dessen Wort wahr ist. So, ich halte Wort. So, ich komme bald. Halte fest, was du hast, orientiere dich daran und lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Dieses Bild von dem Siegeskranz ist auch ein spannendes. Das ist so, sind viele Bilder, die Jesus hier benutzt, das ist halt Offenbarungsstil. Viele Bilder, die uns begegnen. Das ist das Bild von jemandem, der in einer Kampfarena einen Wettlauf läuft. Ja? Und das Spannende ist, du kannst nur dich auf eine Art und Weise um deinen Siegeskranz bringen lassen, indem du aufhörst zu laufen. So, du bist derjenige, ich bin derjenige, der sich um seinen Siegeskranz bringen lassen kann, wenn wir aufhören zu laufen. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Botschaft, dieses Text, dass Jesus sagt, ich gucke mit Freude darauf, wie du unterwegs bist. Hör nicht auf. Weiter, den nächsten Schritt. Deine kleine Kraft, deine Treue wird einen Unterschied machen. Und genau darum geht es dann. Der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, es ist nicht immer nur leicht. So, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird seinen Platz für immer behalten. Was für eine Verheißung. Du und dein Leben, sagt Jesus, sind ein Pfeiler, eine Säule im Reich der Ewigkeit. Gottes Königreich baut er auch auf deinem Leben auf unserem Leben. Ist das nicht Wahnsinn, diese Vorstellung? Dass Jesus dich mitbenutzen möchte, mich mitbenutzen möchte, uns, um sein Reich zu bauen. Und diesen Platz werden wir für immer behalten. Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Wie viele Dinge in unserem Leben haben keinen Ewigkeitswert? Dinge, die wir zu Hause tun, Familie, Haus, Garten, im Moment eher weniger, wobei es taut ja, jetzt kann man wieder Laub haken. So. Aber auch auf der Arbeit, all die Dinge, die wir tun, was bleibt von all dem? Jesus sagt, das. Hier Menschen in deinem Umfeld mit Gottes Liebe zu begegnen, hat Ewigkeitswert und wird für immer Bestand halten. Das ist etwas, kann dir niemand mehr nehmen. Was für ein Versprechen. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, die von ihm vom Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Gott bekennt sich zu uns. Er schreibt seinen Namen auf unsere Stirn, damit jeder das sehen kann. Du gehörst zu mir, ich stehe zu dir. Was für ein Versprechen. Und jeder, der bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist in Gemeinden sagt. Jeder, der Ohren hat zu hören, ich hoffe, ihr habt sie heute nicht nur mitgebracht, sondern auch angeschaltet, der soll sich daran ausrichten, an der Botschaft, die Jesus uns gibt. Wir sollen es umsetzen, danach leben, uns daran orientieren. Und das gilt für jeden, der Ohren hat, also für jeden von uns. So, was hat das heute mit uns zu tun? Wir haben Advent. Advent ist Ankunft. Advent ist Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Aber nicht nur auf das Fest, was wir in ein paar Wochen feiern, wo wir uns erinnern an das, was mal war vor 2000 Jahren. Das ist auch wichtig. Ja? Aber das ist nicht das, worum es in diesem Text geht. Und letzten Endes im Advent. Sondern nach hinten zu gucken, zu gehen, Jesus ist gekommen. Und dann nach vorne den Blick zu heben und zu sehen, und er wird wiederkommen. Und sich daran auszurichten, zu freuen auf das Fest, nicht was wir mal gefeiert haben, sondern was einmal gefeiert werden wird, wenn Jesus wiederkommt und die Welt erneuert und so macht, wie alles sein soll. Das ist das Ziel, auf das wir uns vorbereiten sollen. Das ist das Ziel, auf das wir uns ausrichten sollen und von dem wir erzählen sollen, voller Vorfreude. Christen sind Vorfreudenboten. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Das ist das, was wir sein sollen, Vorfreudenboten. Das ist das, was Jesus uns ins Zeugnis schreibt. Dass wir die Menschen in unserem Umfeld mit unserer Vorfreude konfrontieren und dass sie an uns, sogar Feinde, sehen, wie sehr Gott nicht nur uns liebt, sondern am Ende auch sie. Wir sind ein kulturmissionarischer Außenposten des Reiches Gottes, der Gottes Königsreichkultur in die Welt tragen soll, wie Philadelphia damals in Kleinasien. Und da wollen wir keine Angst haben, dass wir dafür zu schwach sind. Es geht nicht um deine Kraft, sondern um unsere Treue. Und es sind sowieso nicht wir, die es tun werden, sondern Gott sagt, ich will es tun. Ich werde für dich sorgen und für das, was ich durch dich tun will. Ich will zum Ende kommen. Ich habe mir gedacht, was für ein Bild kann ich euch mitgeben? Die Offenbarung ist so voller Bilder. Was für ein Bild kann ich euch mitgeben, was das nochmal irgendwie vielleicht nochmal verpackt und gut transportiert? Und ich musste denken an den Schnee, den wir bis gestern, glaube ich, noch hatten. So, jetzt ist er gerade über Nacht weggeregnet, das meiste zumindest. Das ist ja so ein Winterbild für uns. Ne? Und vielleicht erinnert ihr euch noch ein paar Monate, so im Februar, Anfang März, wenn dann vielleicht wieder Schnee liegt und die Schneedecke und die Kälte da ist und man hat so das Gefühl, der Sommer wird nie wiederkommen. Ja, die Bäume, sie sind kahl, die sehen aus wie tot und es ist bitter, bitter kalt. Und dann so Anfang Februar, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist langsam mal gut, aber es endet irgendwie der Winter nicht, dann wirst du vielleicht mit gespitzten Ohren, weil wer Ohren hat zu hören, der höre, dann wirst du Folgendes hören, dass auf einmal du Gezwitscher hörst. Auf einmal hörst du Amseln, Meisen, Buchfinken, Zaunkönige, Rotkehlchen, wie sie anfangen zu zwitschern. Mitten in der Eiseskälte des Winters. Und sie singen fröhlich ihre Lieder, während wir uns fragen, sind die eigentlich völlig irre? Diese kleinen Vögelchen, da ist doch nichts dran, die werden doch erfrieren bitterlich. Der Winter ist nicht vorbei, so, es ist bitterkalt. Und diese armen Vögelchen, die werden wahrscheinlich ihrem Irrtum zum Opfer fallen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass sich was ändert. Aber es wird anders kommen. Diese Vögelchen, die wissen etwas, die spüren etwas, was wir nicht spüren und was wir nicht wissen. Sie wissen, der Winter ist vorbei. Und sie nehmen es an kleinen Veränderungen wahr, die passieren. Vögel haben feines Gespür, sie können Temperaturveränderungen sehr fein spüren, ist ja auch nichts dran. Sie können spüren, dass der Frühling kommt, Sie können spüren, wie Lichteinfall sich verändert, wie die Lichtstrahlen auf die Erde treffen, Luftdruck, sogar das Magnetfeld der Erde können Vögel spüren. Und durch all das, lange bevor wir es merken, spüren sie, der Winter ist vorbei. Die Veränderung hat schon begonnen, der Frühling kommt, das Leben erwacht, auch wenn wir es noch nicht sehen. Vögel sind, wenn man so will, die Herolde des anbrechenden Frühlings, Vorfreudenboten des Frühlings. Und wir? Wir sind Herolde des anbrechenden Königreichs Gottes. Gottes neue Welt kommt, es hat schon begonnen, auch wenn die Welt das noch nicht sieht. Auch wenn die Welt denkt, das kann gar nicht passieren. Wir spüren es, wir wissen es schon. Und nichts kann es aufhalten. Hui. Nichts kann das aufhalten. Christ sein heißt, aus dieser Haltung zu leben. Boten des anbrechenden Frühlings zu sein. Loblieder zu singen mitten in der Finsternis, in Kälte, der Traurigkeit. Licht zu sein mitten in der Dunkelheit. Die Menschen in unserem Umfeld mögen vielleicht denken und sagen, ihr irren. Wie könnt ihr so irre sein? Habt ihr nicht begriffen, dass diese Welt sich niemals ändert? Leid, Tod, Not, Krankheit, Tränen, Sorgen, es wird alles niemals aufhören. Das Alte wird nicht vergehen. Und wir sitzen fröhlich singend, lobend und betend, als Vorfreudenboten in der Kälte und Finsternis dieser Welt und wissen, nein, Gottes Veränderung kommt. Der Winter ist vorbei, die Veränderung hat längst begonnen und niemand kann sie aufhalten. Jesus kommt wieder und er macht alles neu. In dieser Haltung zu leben, heißt im Advent zu leben. Und wie anders wäre diese Welt und wie anders wäre dein Leben, wenn wir uns dessen immer bewusst wären. Jesus schreibt uns das heute in unser Zeugnis. Christsein heißt, Vorfreudenbote zu sein und aus dieser Haltung zu leben. Nichts anderem Raum zu geben. Und ihr Lieben, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich habe richtig Lust, dem mehr Raum in meinem Leben zu geben. Denn Jesus kommt wieder. Und das ist gewiss. Amen.